Letzte Woche war Detlef Pollack, ein führender deutscher Religionswissenschaftler und Soziologe, zu Gast beim Schweizer Fernsehen bei Sternstunde Philosophie, um über den Bedeutungsverlust von Religion zu reden. Er selbst bezeichnet sich nicht als gläubig, sieht das Schwinden von Religion in der globalen Gesellschaft aber als unausweichlich und bedauert diese Entwicklung gleichzeitig. Und wir reagieren heute in diesem Gespräch auf einige Ausschnitte aus dieser Aufnahme, die Barbara Bleisch mit ihm gemacht hat. Wir, das sind heute Michael, Nicolas und ich, Niklas.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Abonniert den Kanal, gebt uns ein Like und teilt das Video.
Zuerst ein bisschen zu seiner Person. Detlef Pollack wuchs in der DDR auf, er hat Theologie studiert. Interessanterweise wollte er irgendetwas Geisteswissenschaftliches machen, aber nicht Philosophie studiert, weil ihm das in diesem Kontext als zu ideologisch galt.
Theologisch verseucht.
Ja, genau. Und dann hat er sich für Theologie entschieden, lustigerweise, hat im Kirchenchor gesungen und war dadurch auch irgendwie geprägt von Kirche, hat Gottesdienste besucht, mochte Kirchenmusik bis heute, war aber selber und ist selber nicht gläubig. Sein Forschungsschwerpunkt ist empirische Religionsforschung. Er untersucht eigentlich, wie sich der Stellenwert oder die Bedeutung von Religion in der Gesellschaft entwickelt. Und er forscht besonders zur Säkularisierung, also zu dieser These, dass die Religion an Bedeutung und Relevanz in der Gesellschaft einbüßt, in der modernen Gesellschaft. Und mit Studien erhebt er, wie sich quasi die Bedeutung von Kirche und Religion im Westen oder auch global entwickelt und hat da auch ein Buch «Religion in der Moderne», das er jetzt in der dritten Auflage 2025 herausgebracht hat, das dieses Phänomen der Säkularisierung weltweit untersucht. Und interessant ist er für uns, weil er mit diesem Thema der Säkularisierung und dem Verhältnis von Politik und Religion Themen berührt, die uns aktuell im Podcast auch beschäftigen, über die wir diskutiert haben. Kürzlich haben wir über das Quiet Revival geredet, die Frage, ob nicht plötzlich irgendwie Religion doch wieder zurückkommt oder im Westen wieder neu erstarkt. Wir haben letzte Woche die Studie besprochen, die Quiet Revival-Studie, die dann zurückgezogen werden musste. Und mit Pollack hören wir heute auf eine Stimme, die all diesen Ideen oder dieser These von Quiet Revival gegenüber sehr kritisch wäre. Er ist ein Verfechter dieser Säkularisierungsthese und nimmt an, dass dieser Abwärtstrend der Religion und von Kirche in der westlichen Gesellschaft unaufhaltbar ist, auch wenn er das auf eine spezielle Art irgendwie doch bedauert. Mhm. Und er hat sich genau seit Jahrzehnten mit diesem Thema beschäftigt und hören wir doch einfach mal hin, was er zu sagen hat. Wir haben hier ein paar Ausschnitte, die wir gerne miteinander diskutieren möchten.
Die Entwicklung würde ich folgendermaßen beschreiben. Also vor 50 Jahren haben sich viele Menschen als religiös und spirituell verstanden, ganz im konventionellen Sinne. Das war wahrscheinlich die Mehrheit. Und dann gibt es gewissermaßen innerhalb der religiösen und der kirchlichen Bindung so eine Absatzbewegung. Man bleibt in der Kirche, aber man geht nicht mehr zum Gottesdienst. Man sagt, an Gott, wie ihn die Kirche verkündigt oder die Bibel versteht, daran glaube ich nicht, aber ich glaube schon an was Höheres. So, und dann wird es immer weniger, es verflüssigt sich immer mehr. Und dann wird aus diesem, sagen wir mal, kirchendistanzierten Glauben eine Art Spiritualität. Und schließlich geht das dann irgendwann auch mal sehr stark über dann, was ich wirklich glaube, das weiß ich gar nicht so ganz genau. Und das ist eigentlich der Entwicklungstrend in vielen westeuropäischen Ländern, das können wir beobachten, dass sozusagen die Abstandnahme von den traditionellen Formen des Glaubens irgendwann einsetzt und dann ist Spiritualität so eine Art Übergangsphänomen hin zur Säkularität. Und das zeigt sich in diesen Daten insofern, als dass man nicht davon ausgehen kann, dass die Spiritualität oder diese Form einer außerkirchlichen Religiosität die Verluste der Kirchen kompensiert.
Auf diese Weise beschreibt Pollack in aller Kürze, wie er Säkularisierung oder diesen Trend versteht. Was fällt euch dabei auf, in der Art, wie er das macht?
Also ich finde es spannend, weil das war ja auch im Kontext von die Moderatorin Barbara Bleisch fragt ja hier, wie das ist, das Verhältnis von Religiosität und eben zum Beispiel Kirchenzugehörigkeit und Spiritualität. und weil das ja eben nicht dasselbe sei und es gäbe Leute, die seien religiös oder nicht religiös, aber spirituell, das hört man ja auch immer wieder. Und ich finde es spannend, dass er in diesem Zusammenhang eben sagt, das könnte man meinen, aber eigentlich der Trend sieht nicht so aus, als würden Menschen aus der Kirche austreten, aber dann in irgendwelche alternativen spirituellen oder religiösen Systeme irgendwie da ihre Erfüllung finden. Also wenn er sagt, das können wir so beobachten, ich weiß nicht, hat er das erhoben? Also ich weiß, er hat vieles erhoben, aber hat er sozusagen diesen Trend vom religiösen oder kirchlichen Zugehörigkeit zur Spiritualität, zur Distanz oder wie erhebt er, dass wir das beobachten können?
Ja, ich hätte mir da jetzt auch an der Stelle gerne ein paar Zahlen gewünscht. Also wir haben jetzt ja auch schon einige Mal über diese zwei gegenläufigen Bewegungen geredet. Es gibt eine Entkirchlichung der Gesellschaft. Die Menschen, die jetzt aufwachsen, die sind nicht mehr christlich sozialisiert und in dem Sinne sinken die Mitgliedszahlen und das Interesse am Glauben. Und gleichzeitig gibt es diese, oder vielleicht gibt es diese neue Offenheit gegenüber dem christlichen Glauben, und diese beiden Bewegungen, die sind irgendwie gegenläufig zueinander. Und ich fand das spannend, dass er sagt, das gibt's auch, also er verneint das nicht völlig, aber sagt, das steht nicht im Verhältnis zueinander. Selbst wenn man das aufrechnet, dann stirbt Religion trotzdem oder geht dem Ende entgegen. Und da hätte ich jetzt gerne ein paar Zahlen gehört, das finde ich spannend, weil ich das Gefühl habe, er bleibt mit seiner Kritik oder mit dem, was er bezüglich Religion und Kirche sieht, doch recht an der Institution Kirche hängen. Es gibt ja andere Thesen, die schauen dann an, wie Religion außerhalb der Institution gelebt wird und scheinen dann da einen anderen Narrativ zu entdecken. Ich finde es spannend, dass er das versucht, ins Verhältnis zu bringen, aber hätte mir da jetzt gewünscht, dass da ein bisschen Stoff kommt.
Und ich glaube, das ist etwas, was wir in Zukunft auch nochmal so drüber nachdenken müssen. Oder diese Frage, also was ist sein Religionsbegriff und nach was fragt er? So wie ich ihn verstehe oder was ich auch gehört habe, gesehen habe, wie er Religion versteht, ist es bei ihm stark eine Sozialisierung. Religion wird gelernt oder gelehrt. Und in den Umfragen, die er auch macht, fragt er gerade stark nach, sagen wir, nach Gottesdienstbesuchen und nach Gebet, nach, sagen wir, sehr klassischen, institutionalisierten Formen von Religion.
So wie er auch Religion kennt und lebt.
Genau.
Aber auch nach der Bedeutung der Religion fürs eigene Leben, oder? Das wird auch immer wieder gefragt. Mhm. Also wie wichtig ist mir eigentlich meine Religion?
Genau, aber für die Frage ist, ob man auch mal, ob es andere Perspektiven gäbe auf Religion oder auf eine Praxis, vielleicht gerade nicht die ganz klassische Praxis, ich gehe in den Gottesdienst, die dann andere Trends erkennen lässt.
Mir ist aufgefallen, wir haben vor ein paar Wochen einmal darüber gesprochen, dass durchaus die Beobachtung, das war anekdotisch, aber das sei dahingestellt, ist durchaus bei Leuten, die wir kennen oder auch bei uns selbst die Beobachtung da ist, dass es Menschen gibt, die aus dieser esoterischen, spirituellen, aus diesen Praktiken eben nicht in eine neue Säkularisierung reinkommen, sondern zur Kirche finden. Mhm. Also das gibt es auch. Mhm. Ist anekdotisch natürlich. Ja. Er geht hier auf den Gesamttrend, aber nur das hat mich daran erinnert. Auch.
Apropos dazu, und weil du gerade die Frage nach seinem Religionsbegriff aufgemacht hast, ich fand das ein bisschen merkwürdig, dass er an einer Stelle gesagt hat, die Frage nach die letzten Fragen des Lebens, woher komme ich, wohin gehe ich, dass das für ihn schon esoterisch ist. Also genau, das fand ich etwas merkwürdig. Eben frage ich mich auch, mit welchem Religionsverständnis er da arbeitet. Und er bedauert das ja auch. Er sagt ja, er sieht zwar das Ende kommen, er findet das aber auch schade, weil er die Kirche als Institution schätzt und redet dann eben wieder über die Bedeutung der Institution Kirche. Also ich hatte schon den Eindruck, er bleibt primär auf dieser Ebene hängen.
Ich würde gerne noch einen Ausschnitt mit euch anschauen, wo er ein bisschen erklärt, wie er sich erklärt, wie es zu diesem Bedeutungsverlust der Religion kommt, wo er sagt, dass eine entscheidende Phase diese 60er Jahre des letzten Jahrhunderts waren.
Sie sagen in Ihrem Buch, betreffend der christlichen Kirchen kann man vielleicht oder kommt man schnell auf die Idee, die Missbrauchsskandale haben zu Austritten geführt. Ein anderer Grund ist vielleicht die Kirchensteuern, dass Menschen denken, wieso sollte ich bezahlen, wenn ich keine Leistungen beziehe, also gar nicht mehr zur Kirche gehe, meine Kinder nicht mehr taufen lasse, bei der Beerdigung irgendeinen säkularen Menschen da bitte am Grab zu stehen. Das könnten Gründe sein. Aber, und das finde ich interessant, Sie sagen, das sind nur Oberflächenphänomene. Eigentlich geht es im Kern darum, dass es um einen Kulturbruch geht, der bis in die 1960er Jahre zurückreicht.
Ja, der entscheidende Bruch liegt wirklich in den 1960er, 70er Jahren. Und da sehen wir, wie mit dem ökonomischen Aufstieg der westlichen Länder sich vollkommen neue Wertorientierungen herausbilden. Also die Pflicht- und Akzeptanzwerte, Fleiß, Disziplin, Gehorsam, Autorität, die verlieren an Bedeutung und stattdessen gewinnen andere Werte an Bedeutung, zum Beispiel politische Partizipation, Selbstbestimmung, Freiheit, Gleichheit, auch ein Verständnis für Minoritäten ist wichtig, Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Und in diesem Wertewandel ist eben auch die Kirche und sind auch die Religionsgemeinschaften mit einbezogen. Und es ist sehr schwer für die Kirchen deutlich zu machen, dass die Menschen auf das, was sie zu sagen haben, weiter hören sollen. Die Menschen sagen, okay, da gibt es die Kirche, aber über meinen Glauben entscheide ich selbst.
Aber wie Sie das so schön in Ihrem Buch auch darlegen über die Moderne, Glaube wird zur Option. Man muss sich halt jetzt entscheiden, mache ich mehr Fitness oder habe ich jetzt noch Zeit, mich da irgendwie in Gottesdienste zu bewegen?
Ja, das würde ich auch sagen. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt bei der ganzen Angelegenheit, wenn wir von Säkularisierung sprechen. Das ist nicht so, dass die Kirchen vertrieben werden oder dass da ja, bestimmte Missbrauchsfälle die Bindung an die Kirche zurücktreiben. Das spielt alles auch eine Rolle. Aber der entscheidende Punkt oder der wichtigste Faktor ist dies, dass die moderne Gesellschaft so viele Handlungsmöglichkeiten und Verwirklichungsmöglichkeiten bereitstellt, dass es schwerfällt, sich auf diese eine Sache, auf den Glauben an Jesus Christus zu konzentrieren. Warum sollte man das machen, wenn man zur gleichen Zeit einen Familienausflug machen kann, wenn man zur gleichen Zeit die Zeitung lesen kann oder eben an irgendwelchen Veranstaltungen teilnehmen kann? Ich würde sagen, der entscheidende Punkt ist, dass die Menschen in ihrer Konzentration auf Kirche und Glauben abgezogen werden von vielen Alternativen, die für viele Menschen eben attraktiver sind.
Ich glaube, damit hat er einerseits recht. Ich würde ihm völlig recht geben, dass es die meisten Glaubensverluste oder auch Kirchenaustritte, vielleicht Kirchenaustritte nicht, aber die meisten Glaubensverluste haben wahrscheinlich nicht damit zu tun, dass irgendwas Schlimmes in einer Kirche passiert oder auch in der eigenen Kirche passiert. Das sind eben, wie Sie sagen, eigentlich Oberflächenphänomene. Die führen vielleicht dann dazu, dass man den Rücktritt bekannt gibt, dass man sagt, man will nicht mehr dabei sein. Aber tatsächlich scheint es mir schon plausibler, wie auch Charles Taylor davon spricht, dass der Glaube mehr und mehr verloren geht, weil er nicht mehr dieselben Plausibilitäten anbieten kann. Und dass da die 60er Jahre dafür sozusagen eine zentrale Verschiebung geboten haben, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das wird ja auch immer in vielen Wissenschaften, ist das so ein Wendepunkt, wo es viele, er spricht da von ökonomischem Aufstieg, das hat sicher damit zu tun, aber die kulturellen Verschiebungen in dieser Zeit, die scheinen schon auch wirklich monumental gewesen zu sein. Also man sieht das vielleicht auch erst im Nachhinein. Aber die Liberalisierung eigentlich fast aller Lebensbereiche, glaube ich schon, dass es zu dieser Optionalisierung auch geführt hat. Da sprechen ja ganz viele Religionssoziologen oder auch Religionshistoriker davon, dass der Glaube mittlerweile eine Option neben anderen Optionen geworden ist. Diese deskriptive Ebene, die widersteht mir immer ein bisschen natürlich, weil die von Optionalisierung zu sprechen, hat auch immer schon was ein bisschen Banalisierendes. Oder es ist dann eben, der Glaube steht dann neben der Freizeitaktivität und könnte ich jetzt noch einen Ausflug machen? Genau. Oder soll ich vielleicht noch ein bisschen mehr Netflix schauen, anstatt in den Gottesdienst zu gehen? Und für viele Menschen mag das tatsächlich die Frage sein.
Ja, genau.
Aber ich denke schon, für immer weniger Menschen ist es wirklich die Frage, was könnte ich heute machen? Soll ich in einen Gottesdienst gehen oder soll ich lieber Netflix schauen? Weil wenn man sich diese Frage stellt, dann will man meistens Netflix schauen, weil offensichtlich der Gottesdienst einem nicht wahnsinnig wichtig ist.
Die Optionalisierung passiert, also fast die tiefergehende Optionalisierung ist, dass es überhaupt eine Option wird, zu denken, dass dieser Gott nicht existiert und dass eine Option wird, die Welt und sich selbst in der Welt zu deuten, ohne diesen Gott.
Das ist ja das, was Charles Taylor schreibt. Er hat mich auch an Taylor erinnert, es geht weniger um Skandale, um Steuern, sondern um diesen Kulturumbruch in den 60er, 70er Jahren, wirtschaftlicher Aufschwung, sexuelle Revolution und irgendwie die Parameter für, wie ist der Mensch und wie soll er leben, die ändern sich komplett und auf einmal werden so Autonomie und Selbstständigkeit, Selbstverwirklichung groß. Da würden wir, glaube ich, alle zustimmen. Mhm. Jetzt an der Stelle fände ich dann aber spannend, wenn es jetzt der Glaube auch eine Option unter vielen ist, ein Hobby oder ein Tool zur Selbstverwirklichung, ist ja auch eine Form der Religiosität, die Pollack kritisiert oder die auch wir kritisch sehen würden. Wenn es denn jetzt aber doch in diesem Szenario Menschen gibt, die den Glauben wählen als eine Option unter vielen oder sich dahingezogen fühlen, wie bewertet er das? An der Stelle fände ich jetzt spannend, diesen Bezug, den er am Anfang aufgemacht hat, zwischen diesem Abwärtstrend, vor allem auf institutioneller Ebene, und diesem Trend des neuen Interesses oder der neuen Offenheit. Das kommt ja an der Stelle wieder, die Frage, wie steht das jetzt zueinander oder was können wir damit anfangen? Und das kommt hier leider nicht.
Genau, aber er äußert sich ja an einer Stelle genau dazu. Er wird ja auch gefragt, wie geht er damit oder wie deutet er das gerade im Internet, diese Christfluencer irgendwie zunehmende Aufmerksamkeit generieren und irgendwie auf ein Phänomen hindeuten, dass Religion auch in Politik in den USA wieder an Relevanz gewinnt. Und da äußert er sich auch dazu.
Also als Religionssoziologe, der seit Jahrzehnten in diesem Feld tätig ist, gibt es ständig diese Thesen, Religion kommt wieder, wir haben eine Renaissance des Religiösen, eine Renaissance der Spiritualität. Das ist sozusagen eine Gegentendenz zur Säkularisierung, die man ernst nehmen muss, aber man sollte sie in ihrer Bedeutung auch nicht überschätzen. Und was mir vor allen Dingen auffällt, ist diese Mischung zwischen, ich sage mal, einem doch ziemlich fundamentalistischen und auch rückwärtsgewandten Glauben auf der einen Seite und man macht sich schön, man singt, man macht Sport, man präsentiert sich, man inszeniert sich.
Es ist spannend, dass er diese Gegentendenz ernst nimmt, einerseits, und sagt, wir müssen sie ernst nehmen, aber dann nicht wahnsinnig darauf eingeht, eigentlich kaum
oder
wirklich darauf eingeht.
Oder spezifiziert, was er damit meint, dass man die zu ernst nimmt.
Ja.
Wie macht sich das fest? Wie würde das aussehen, wenn man das zu ernst nimmt?
Ich glaube, er meint einfach, dass in den großen Trends ist es nicht signifikant. Er sagt, es sind so kleine, weiß ich nicht, Strohfeuer. So verstehe ich ihn wahrscheinlich, dass er das meint.
Auf der anderen Seite gibt es das Narrativ des Untergangs auch schon seit einigen Jahrzehnten.
Das stimmt natürlich. Aber die Frage ist jetzt, und da springen wir gleich nach vorne, wo er erklärt, warum er denkt, dass der Glaube in verschiedenen Sphären der Gesellschaft plötzlich attraktiv sein kann, also in dieser modernen Gesellschaft. Und wäre spannend, darüber kurz ins Gespräch zu kommen.
Die Versprechen der Moderne zielen darauf, Freiheit zu ermöglichen, Gleichheit zu ermöglichen, aber auch Empathie zu ermöglichen. Und das ist eine enorme Herausforderung für die jungen Menschen. Die müssen damit fertig werden, dass sie sozusagen diese ganzen Möglichkeiten haben und der Glaube hilft ihnen gewissermaßen, eine Art Anspruchsverminderung vorzunehmen. Und das ist eine Form, mit diesen ganzen Herausforderungen umzugehen und da irgendwo seinen eigenen Stand zu finden.
Wie ordnen Sie das ein auch bei uns? Inwiefern haben diese Christfluencer politischen Einfluss?
Ich würde gerne das ein bisschen verallgemeinern. Also was diese Influencer machen, ist ja dies, dass sie sozusagen Religion nehmen und das mit anderen Bereichen des Lebens verbinden. Also Politik ist eins, aber darauf komme ich gleich. Das andere ist aber Schönheit. Oder dass man eine Ausstrahlung hat. Oder dass man sportlich ist. Oder dass man im Studium zum Beispiel gute Zensuren schreibt. Und der Glaube hat sozusagen in diesem ganzen Geflecht eine Funktion. Wenn du nur richtig glaubst und richtig betest, dann wird dir das alles gelingen. Und das ist die Gefahr. Der Glaube ist gewissermaßen das Heilmittel für alles. Und so eben auch in der Politik. Ja, also wegen mir, wenn wir jetzt auf die USA schauen, wenn wir nur zu Gott zurückkehren, dann wird Amerika wieder groß sein. Das verspricht Trump, das versprechen die Evangelikalen und da ist sozusagen die gemeinsame Schnittmenge.
Würde dir dem beistimmen, dass seine These, dass er sagt, das Aufstreben von Religion in verschiedenen Sphären, also bei den Jungen im Internet oder im Politischen in den USA verbindet, ist eigentlich dass der Glaube wie als ein komplexitätsreduzierendes Heilsmittel für alles verstanden wird.
Ja, auf eine Art schon. Das war ja auch im Zuge der Cry Revival Studie und dem, was in England passiert, immer wieder Thema, dass die Gefahr eines christlichen Nationalismus ist oder so, gerade weil viele junge Menschen sich in der Überforderung all der Möglichkeiten in dieser Welt neu nach Struktur und nach Ordnung sehen und das Evangelium neben vielen anderen Aspekten eben auch das als Ressource bieten kann. Und bei all den Phänomenen, die man so im Internet sieht, wirkt das ja oft so, dass der Glaube da als ein Tool der Selbstverwirklichung à la Taylor verwendet wird.
Ich finde zwei Dinge interessant. Also erstens würde ich sagen, ja, Orientierung ist natürlich immer besser als Desorientierung. Und ein komplexes System kann nicht in einer reinen Komplexität belassen werden, ohne dass man eine bestimmte Perspektive einnimmt, um mit dieser Komplexität fertig zu werden. Mhm. Also so zu tun, als wir stehen halt einfach vor dieser Aufgabe und da gibt es ganz viele unterschiedliche Bereiche, aber es gibt keinen synthetisierenden Blick. Das stimmt ja nicht, jeder hat auf seine Art und Weise irgendwie eine Synthese. Und dass der Glaube als sowas funktionieren kann und funktioniert, ist natürlich wahr. Aber das Problem ist, dass da immer so ein bisschen ein negativer Unterton mitschwingt. Mhm. So, unsere moderne Welt ist so anspruchsvoll und für die Jungen ist das halt so schwierig. Und deshalb nehmen sie halt etwas, was alles viel einfacher macht. Mhm. Und ich glaube, das ist auf dieser Ebene ist es problematisch, weil jeder hat eine bestimmte Perspektive auf die Dinge, die eine bestimmte Position ist und die eben auch eine Anspruchsverminderung immer mit sich bringt. Mhm. Und auf der anderen Seite eben wird so getan, als wäre die einzige Möglichkeit, warum jemand den Glauben wählt, eben, dass es einem irgendwie helfen kann. Und
überfordert vom Leben.
Ja, oder das, aber andererseits auch einfach, ich habe jetzt das gewählt, weil es mir irgendwie noch passt. Aber da ist die Vorstellung, dass es sein könnte, dass jemand einfach etwas entdeckt hat, Erfahrung gemacht hat und auch eine Wahrheit entdeckt und sagt, ich halte das für unbedingt wahr und deshalb zieht es mich an. Mhm. Die ist da irgendwie gar nicht drin.
Das spielt in seinem System so eine Rolle.
Vielleicht ist das wegen der deskriptiven Ebene, das mag sein, aber trotzdem, ich glaube, das ist problematisch, wenn man das ausblendet, wenn man so tut, als würden die meisten Menschen, die religiös sind, als hätten sie sich das gewählt, entweder um sich das Leben ein bisschen zu vereinfachen oder weil es halt tolle Kirchenmusik gibt, wie bei ihm. sondern ich glaube, eben der Punkt des Glaubens wäre ja genau, das ist eine Wahrheit, die mich ergriffen hat und ich gebe da meine gesamte Existenz rein. Es ist nicht, gehe ich jetzt zur Kirche oder mache ich eine Spazierfahrt mit meiner Familie.
Ja. Ich hatte noch das Gefühl, seine Kritik ist gar nicht so sehr darauf bezogen, sondern dann auf das, was in dem Fall von unserer Zeit jetzt dabei rauskommt, eben in diesem Credo, wenn du richtig glaubst und das richtig machst, dann wird dein Leben super, dann siehst du gut aus, dann bist du stark und schön und schlau. Und das würde ich auch kritisieren, das ist präzise nicht das, was der Glaube verspricht oder was die Bibel bezeugt. Wenn du das richtig machst, dann, das Kreuz steht eben für die bedingungslose Annahme des Menschen, gerade in seiner Gefallenheit. Und die Unterscheidung, die macht die Moderatorin Barbara Bleisch ja auch noch. Das fand ich sehr schön, dass sie sagt, bei diesem Influencer-Glauben, den sie beobachtet, da geht es dann doch immer wieder nur um die eigene Person. Das ist eben Selbstverwirklichung, christlich angemalt oder eben so ein Hobby. Und ob nicht die wichtige Frage oder die wichtige Unterscheidung ist, geht es hier um mich oder die Beziehung zum transzendenten Wesen? Werde ich selber größer oder werde ich eigentlich kleiner im Angesicht des Größeren? Das hat sie gesagt, das fand ich eine sehr schöne Formulierung.
Diese Vereinfachung des Glaubens oder dass der Glaube dann so eine Linse gibt, die die Welt einfach deuten lässt, glaube ich, das gibt es und würde ich auch ein bisschen kritisieren. Aber ich würde sagen, im Christentum und in der Geschichte der Theologie ist ein riesiges Potenzial, die Welt gerade in ihrer und die Gesellschaft in ihrer Komplexität zu deuten. Mhm. Also da wäre eigentlich viel, viel mehr möglich. Da wäre viel, viel mehr Luft nach oben. Mhm. All diese vielleicht auch Paradoxe, oder diese paradoxe Wirklichkeit, in der wir uns befinden, in die wir als Menschen gestellt sind, zu deuten und der irgendwie Sinn abzuringen, glaube ich, da wäre viel mehr möglich. Aber wenn wir gerade bei Paradox sind, noch letzte Abschnitte, nämlich wo sich Detlef Polak selbst positioniert als Kirchenmensch, der nicht, wie er betont, spirituell ist. Das fand ich interessant und vielleicht können wir dann auch auf dieser Note enden.
Jetzt meine Frage an Sie ist, weil Sie ja auch sagen, Sie sind nicht gläubig, aber Sie möchten gerne, dass dieses Kulturgut weitergeht. Ist das nicht so ähnlich, wie wenn ich sagen würde, ich möchte, dass alle Menschen Vegetarier sind, aber ehrlich gesagt, ich esse gerne Fleisch?
Ja, so ist das. Genau.
So ist das.
Genau so ist es, ja. Ich finde das einfach einen enormen Wert. Also die Kirche, ich habe mich auch mit der Kirchengeschichte beschäftigt, das ist also eine so große, eine so eindrucksvolle Institution. Die hat uns unser Leben so stark geprägt, ja. Also wenn es zum Beispiel um solche Werte geht wie Demut oder Nachgiebigkeit oder Verstehen oder Gerechtigkeit. Das sind ja alles Werte, die von der Kirche geprägt sind.
Darf ich Sie ganz persönlich fragen? Sie sagen, Sie glauben nicht an Gott, aber würden Sie sich als spirituell bezeichnen?
Nein.
Auch das nicht.
Nein.
Also, aber als Kirchenmensch.
Ja, genau. Also ich finde die Kirche eine große Institution und irgendwie hat sie was zu sagen bis heute. Ja, wenn es wegen mir um die Abgrenzung von Rechtsextremismus geht. Da sagt die Kirche, das ist nicht vereinbar. Dieser völkische Nationalismus ist nicht vereinbar mit dem Menschenbild des christlichen Glaubens. Das ist eine starke Aussage. Das beeindruckt mich. Aber die Spiritualität, das ist irgendwie so eine dünnsuppige Suche nach etwas anderem.
Also hier sieht man sehr, sehr schön reines Kulturchristentum. eben ist jemand, der Kirchenmusik toll findet, sonst die Kirche auch toll findet, weil manchmal werden da gute Dinge gesagt. Aber letztlich hat er mit dem Glauben eben nichts am Hut, sagt er ja so. Und für mich ist es so ein bisschen, etwas, also für mich persönlich einfach, ist es ein bisschen unverständlich. So, ich will ihm da nichts absprechen oder so, aber ich verstehe nicht genau, was sind seine Motivationen. Also es scheint einfach ein ästhetisches Ding zu sein für ihn. Er findet das irgendwie schön und deshalb findet er die Institution Kirche wichtig. Aber gerade wenn er sagt, ja, diese Werte sind doch so wichtig.
Da geht es ja nicht nur um Schönheit.
Nee, genau. Wenn diese ethischen Werte, die da kommen und die ihm so wichtig sind, dann würde ich einfach nochmals nachfragen, ja, aber wenn diese Werte gar nicht begründet sind in dem Grund, von dem die Kirche sagt, dass sie begründet sind, was sagen Sie dann? Dann also treffen Sie per Zufall seinen eigenen Wertekatalog und das findet er toll.
Ja, und auf welcher Grundlage findet er die Werte toll? Er sagt, die Kirche ist gut als Institution für Demut, Nachgiebigkeit, Verstehen, Gerechtigkeit. Mhm. Auf welcher Grundlage meint er denn, das sind erstrebenswerte Dinge?
Ich glaube, da würde er wahrscheinlich schon sagen können, auf seiner eigenen Sozialisierung. Das ist ja auch
die kirchlich ist.
Die ist ja auch kirchlich, ja. Genau. Metaphysisch überzeugt sind vielleicht nicht, aber irgendwie. Aber also ich finde es auch schwierig, weil quasi die Werte leben ja davon, dass Menschen diese Werte kultiviert und habituiert haben, für die es mehr war als einfach ein ästhetisches Urteil. Die sagen, nee, da steckt etwas dahinter. Diese Werte, Nächstenliebe, die haben einen Grund. Und dieser Grund liegt in Gott, der in die Welt kommt, in Jesus Christus. Mhm. Und darum kultivieren. Also das ist ein Wahrheitsanspruch dabei.
Es gibt ohne eine transzendente Begründung gibt es keinen Grund für Demut. Wieso ist Demut ein schöner Wert? Also, es ist natürlich schön, wenn jemand demütig ist und so, aber warum? Das wäre in der Antike nicht besonders.
Also nicht.
Ja, er sagt ja auch selbst dann, es passiert etwas mit mir, wenn ich in den Gottesdiensten bin und das will ich nicht missen, aber es führt mich nicht zum Glauben, sodass ich sagen kann, das ist meins.
Ja.
Mhm. Irgendwie, ja, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Und ich habe das Gefühl, das ganze Gespräch ist so ein bisschen auf der Oberfläche hängen geblieben, bei allen Bemühungen von der Bleisch, dem Pollack irgendwie in die Tiefe zu drängen oder zu einer klareren Position irgendwie zu bringen. Genau, er sagt ja, der Mensch kommt gut ohne diese letzten Fragen klar. Man kann sich entweder nett fühlen, wenn man in die Kirche geht oder nicht. Und ich denke, vielleicht ändert sich das ja gerade. Vielleicht wird der Mensch diese letzten Fragen doch nie los. Warum gibt's mich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Vielleicht sind wir gerade an so einem Scheitelpunkt. Und selbst wenn diese Offenheit, die man kritisieren kann, weil sie doch ganz selbstbezogen ist und oberflächlich, vielleicht ist die ja trotzdem, bietet die trotzdem eine neue Chance, über diese letzten Fragen ins Gespräch zu kommen. Und für mich ist das keine Esoterik.
Und genau über diese letzten Fragen und auch über die weiteren Entwicklungen in Bezug auf Quiet Revival und all diese Fragen werden uns auch in den kommenden Folgen beschäftigen. Danke vielmals, dass ihr dabei wart und bis nächste Woche.